Schon immer war Juliet aufgefallen, dass sie in der ersten Nacht an einem fremden Ort schlecht schlief. Doch in der letzten Zeit war es normal gewesen, dass sie trotz der Tabletten nicht richtig schlafen konnte. Daher war sie nicht müder als sonst auch, als der Wecker klingelte. Sie checkte ihre Nachrichten und antwortete auf eine SMS, die ihre Mutter um Mitternacht in Pennsylvania abgeschickt hatte. »Was macht das Spukhaus?« Juliet schrieb zurück. »Bisher noch keine Gespenster, bloß viel Staub und eine Menge Kartons.« Als Juliet der Job angeboten worden war, hatte ihre Mutter einen ganzen Nachmittag lang in Erinnerungen an die Großtante Clarissa geschwelgt. Juliets englische Großmutter war im Alter von 10 Jahren aus England nach Philadelphia umgezogen und anschließende Familienbesuche in der Heimat hatten sich meistens auf London beschränkt. Aber mit 14 hatte Juliets Mutter, während ihre Eltern die Schweiz bereisten, eine Augustwoche bei ihrer Tante Clarissa auf Haven Cross verbracht. »Brillant«, hatte ihre Mutter gesagt. »Ich meine, wirklich brillant. Clarissa war ein Genie. Sie hatte in Cambridge einen Master of Arts erworben und in Deutschland Mathematik studiert. 1940, als Frankreich in den Waffenstillstand mit den Deutschen einwilligte, hielt sie sich in Paris auf. Aber was sie im weiteren Verlauf des Krieges gemacht hat, wusste niemand. Sie wollte nicht darüber sprechen. 1974 habe ich sie besucht, und sie war erst im Jahr zuvor nach Haven Cross zurückgekehrt. Damals muss sie schon fast 80 gewesen sein.« »Und das Haus?«, hatte Juliet gefragt, »denn das würde ja ihr Arbeitsfeld sein.« Ihre so gesprächige Mutter hatte sich mit der Antwort Zeit gelassen. »Es erschien mir nicht wie ein Haus, das jahrelang leer gestanden hatte. Außer Clarissa und mir hielt sich niemand darin auf, und trotzdem wirkte Haven Cross bewohnt, als hätte das Haus ein Eigenleben oder als würde es sich an das Leben in seinen Mauern erinnern. Man spürte, dass das Haus aus sich heraus weiterlebte, egal wer es gerade bewohnte.« Und obwohl ihre Mutter alle Geschichten über Geistererscheinungen lachend abgetan hatte, war in Juliet ein unbestimmtes Gefühl von Möglichkeiten geweckt worden. Wäre sie vor 6 Monaten nicht komplett abgestürzt, dann hätte sie sich vielleicht sogar für Möglichkeiten interessiert. Jetzt aber wollte sie einfach nur arbeiten. Sie frühstückte in Clarissas kleiner Küche im Stehen, Toast und Joghurt und beschloss, dort anzufangen, wo sie sich gerade befand, nämlich in den letzten Wohnräumen ihrer Großtante. Die Küche war so unpersönlich gehalten wie in einer Mietwohnung. Bis auf das blau-weiße Porzellan, das bei einem Antiquitätenhändler einen guten Preis erzielen würde. Oder vielleicht wollten auch entferntere Verwandte einige Stücke davon haben. Juliet notierte sich auf dem Handy, dass sie Nell deswegen fragen wollte, und ging dann rasch sämtliche Schränke und Schubladen durch. Als sie in der Küche weiter nichts Interessantes fand, begab sie sich in Clarissas Schlafzimmer. Selbst mehr als 25 Jahre nach Clarissas Tod hatte der Raum den Geruch nach hohem Alter bewahrt. Eine Mischung aus gepuderter Haut und muffiger Wärme. Die Matratze war in eine Art Segeltuch eingewickelt, das kleines Getier fernhalten sollte. Aber das Bettgestell war eine schöne Arbeit aus Kirschholz mit geschnitzten Girlanden aus Ranken und Blumen. Der Kamin war mit glasierten viktorianischen Fliesen umrandet und oben auf dem Sims standen 2 leere Kristallvasen. Juliet öffnete einen Kleiderschrank, der offenbar von dem gleichen Schreiner hergestellt worden war, der auch das Bett angefertigt hatte, und machte ihre erste faszinierende Entdeckung. Eine Unmenge an Vintage-Kleidung. Tolle Wollsachen in Grau und Elfenbein und mit Hahnentrittmuster. Feines Kaschmir, Samt und geblümte Baumwollkleider im Schrägschnitt, mit hoch angesetzter Taille und Schmetterlingsärmeln, nach der Mode der 1930er Jahre. In einer Hutschachtel, die selbst schon ein Sammlerstück war, lagen mehrere Modeartikel, die auch auf einer Hochzeit der Royals nicht fehl am Platze gewesen wären. Juliet entschied, dass sie ebenso gut hier in Clarissas Schlafzimmer beginnen konnte, jene Stücke zu sammeln, die einzeln für einen Verkauf geschätzt werden sollten. Juliet hatte reichlich Packmaterial zur Verfügung, das in der Waschküche lagerte. Die nächste Stunde verbrachte sie damit, Kartons zu falten und die robusteren Stücke in säurefreies Papier einzuwickeln. Sie notierte sich, dass sie Nell anrufen und um Kleiderschutzhüllen bitten wollte. Nachdem sie einige Kartons ordentlich an einer Wand aufgereiht hatte, wandte sie sich der Frisierkommode zu. Sie sah nicht so teuer aus und war nicht so schön verziert wie das Bett und der Kleiderschrank. Doch mit den elegant geschwungenen Beinen und den Wellenkanten hatte sie viel Charme. Die Schubladen enthielten nur edles Briefpapier, auf dem oben Clarissas Initialen eingeprägt waren, und verschiedene schöne Füllhalter, die Juliet als mögliche Verkaufsobjekte beiseite legte. Oben auf der Frisierkommode standen drei Fotografien. In den gleichen silbernen Rahmen wie die Aufnahme, die Juliet am vergangenen Abend im ersten Stock entdeckt hatte. Das mittlere Foto zeigte eine Familie, aufgenommen in der gleichen Zeit wie der Junge auf dem Foto oben. Es hätte den Titel tragen können: Erfolgreicher viktorianischer Gentleman, umgeben von seiner Bilderbuchfamilie. Neben einem Herrn mittleren Alters mit Koteletten saß eine jünger wirkende Frau, deren kerzengerade Haltung vermuten ließ, dass sie ein Fischbeinkorsett trug. Sie hatte vier Kinder. Ein pummeliges Kleinkind, das sie auf dem Schoß hielt, ein kleines Mädchen von etwa 3 Jahren mit einer riesengroßen Schleife um den Kopf, ein deutlich älteres Mädchen und einen Jungen. Es war eben der strahlende, schelmische Junge, den Juliet oben schon gesehen hatte. Sie spürte einen Schmerz in der Brust, als würde Stacheldraht um ihr klopfendes Herz festgezurrt, und legte das Familienfoto mit der Vorderseite auf die Frisierkommode. Auf dem größten Foto war Havencross abgelichtet, so wie man es von der langen, geschwungenen Auffahrt aussah. Die dritte Aufnahme wirkte am wenigsten gestellt. Sie kam einem Schnappschuss so nah, wie es damals möglich war. Der Kleidung nach zu urteilen, musste die Fotografie um den Ersten Weltkrieg herum entstanden sein. 2 junge Frauen saßen auf der Vordertreppe des Gebäudes. Beide trugen helle Blusen und dunkle Röcke, die ihnen eben bis zu den Knöcheln reichten. Eine der Frauen hatte ein aufgeschlagenes Buch auf dem Schoß, und mit ihrem offenherzigen, großzügigen Lächeln sah sie aus, als würde sie gern und häufig lachen. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto konnte man nur erkennen, dass ihr Haar heller war als das ihrer Gefährtin. Feine Strähnen und Löckchen hatten sich aus ihrer Frisur gelöst und umschwebten ihre Wangen und ihren Hals. Das Haar der anderen Frau war ordentlicher hochgesteckt. Selbst dieses 100 Jahre alte Foto ließ erahnen, dass es dunkel geschimmert hatte. Etwas an den ausgeprägten Wangenknochen und dem markanten Kinn erinnerte Juliet an ihr eigenes Spiegelbild. Es war jedoch keine physische Ähnlichkeit, sondern eher das Leid, das ihre Züge prägte.